Also ich bin Fabian Eichenwitz, ich wohne seit 3 Jahren jetzt hier im Ruhrgebiet. Ich bin in Chile aufgewachsen. Meine Mutter ist Chilenin und so bin ich dann da gelandet. Ich habe in Chile Kunst studiert und habe im Studium halt ein bisschen tiefer. Ich hatte einen Prof, der war sehr interessiert für diese Zeit, weil seiner Meinung nach diese ganze Szene, die sich da gebildet hat, so ein bisschen in Vergessenheit geraten ist. Und der fand das natürlich sehr schade. Und als die Möglichkeit gab, hier für das Kongress einen Workshop oder Vortrag zu geben, dann habe ich gedacht, war die Arbeit, die sich in dieser Zeit gemacht wurde, fand ich, passte sehr gut zu dem, zu dieser Frage, wem gehört Kunst, weil sich quasi diese Leute durch Kunst versucht haben, politisch zu äußern, um trotz so einem harten diktatoriellen Unterdrückungsmoment halt Politik zu machen, quasi getan als Kunst, aber trotzdem noch als Kunst lesbar und als Kunst präsentiert. Ich habe, das ist alles, viele von den Texten sind von mir übersetzt worden. Ich sag schon mal jetzt Entschuldigung, falls irgendwas nicht ganz akkurat übersetzt wurde und vielleicht schwer zu verstehen kommt. Aber fragt mich, ne? So, wie der Titel schon sagt, das wird jetzt halt diese Zeit sein, die da präsentiert wird. Ich habe mich auf diese 2 Bücher gefasst. Ich habe jetzt gesehen, beide sind leider nur auf Spanisch, weil ich irgendwelche Interesse hätte. Es gibt eine englische Version von der Duke Press vom ersten Buch, vom zweiten Buch, das heißt auf Englisch The Insubordination of Science, also quasi das gleiche auf Englisch. Ne? Duke Press, falls wer Interesse hätte. Also 11. September in Chile, 1973. Augusto Pinochet hat einen Putsch veranstaltet und als erstes das Regierungsgebäude zerbombt. Das ganze Parlament sozusagen, die Leute, die im Gebäude waren, alle festgenommen. Viele wurden erschossen. Der bis dahin regierende Präsident Salvador Allende wurde, also Pinochets Version ist, er hat sich umgebracht. Viele diskutieren darüber. Hauptsache, er hat es leider nicht überlebt und wurde tot in den Präsidentenraum gefunden. Das ist der Diktator da. Das war das obere Bild ist in früheren Jahren, kurz nachdem er den Putsch gemacht hat. Und das untere ist gegen Ende, bevor er dann offiziell nur noch als lebenslanger Senator im Land regieren durfte. Pinochet zeitlich 1989, da ist die offizielle Diktatur zu Ende gegangen. Nach dem Plebiszit. Falls ihr es nicht wisst, das ist ziemlich hart mit Pinochet, weil Pinochet wurde eigentlich außer dem einmal, wo die in London ihn verurteilt haben wegen Menschenrechtsverletzung und er trotzdem nach Chile zurück mit so einer Petition wegen, dass er so alt sei, keine Ahnung. Er wurde mit kompletten Militären und Honoren und alles begraben. Ne? Der ist 2006 gestorben. Und das ist eigentlich ziemlich krass für viele Leute, die die harte Zeit da gelebt haben, zu sehen, dass er trotzdem als großer Held begraben wurde.
Der Hintergrund war das, des Putsches, das Allende, die Verstaatlichung?
Genau, Allende hat ein sozialistisches Programm gehabt, das sehr Also das Ganze nannte sich Unidad Popular. Das heißt quasi die Volksunion sozusagen. Und es war eigentlich ein also Allende war sozialistischer Präsident, aber es war schon eine sehr kommunistische Art der Regierung. Ne? Die wollten halt quasi alles, was der Export war, nationalisieren. Kupfer zum Großteil war halt das Erste, was die nationalisiert haben und halt den privaten Sektor der Engländer und zum Beispiel auch andere europäische Länder da drin stecken, haben die halt die Rechte weggenommen und gesagt, so, ab jetzt ist der Kupfer chilenisch und wird durch Chile gehandelt. Und viele Leute im privaten Sektor sind natürlich dadurch rausgeschoben worden. Und Pinochet hat quasi den harten Arm da geführt und diese
Diktatur. Also war ja eigentlich eine Puppe so wie CIA, dass die praktisch.
Also ich sag mal
im Hintergrund.
Viele Leute sind da sehr kritisch, wenn man anfängt, solche Sachen zu sagen. Es ist eigentlich Fakt, dass die CIA da mitgesteckt hat. Die haben eigentlich das Land boykottiert und die haben Lebensmittelblockade gemacht. Das Problem war, die letzten Monate, bevor der Putsch war, gab es quasi keine Versorgung für die Leute. Und die haben eigentlich versucht, diese Regierung einfach zu boykottieren. Ne? Also die haben quasi, viele Leute aus dem privaten Sektor haben halt die ganzen Lebensmittellagerungen einfach weggestellt im Lagerhallen. Und dadurch hatten die Leute halt nichts zu essen. Und dann musste man halt Schlangen stehen, um irgendwie mehr Milch zu kriegen und so weiter.
Diese Scheißregierung.
Und ja, also das war reine Manipulation, weil natürlich Allende zu den ganzen gefährlichen linken Ländern in Südamerika galt und
die CIA oder beziehungsweise Nordamerika, USA, die haben ja da überall mitgemischt. Ne?
Ja,
das
genau.
Ist halt komplett in Lateinamerika und allen anderen.
Also das, was Pinochet am Ende jetzt geschafft hat und wie so wie viele als Held bezeichnen, ist, dass der quasi dieses neoliberalistische System, was jetzt in Chile sehr stark ist, etabliert hat. Und diese ganze Washingtoner Schule, die haben ja in Chile quasi ihr perfektes Beispiel geschafft. Und Pinochet hat halt den Putsch verursacht und dadurch das ermöglicht, dass es quasi neu organisiert wird. Ja, das hat natürlich zu sehr viel Verfolgung geführt. Und alle, die mit der Unidad Popular zu tun hatten, wurden verfolgt und gefoltert. Im künstlerischen Bereich, jetzt hier in der Musik, war Victor Jara einer der hauptpolitischen, ist ein Liedermacher gewesen. Der wurde direkt schon kurz nach Eintritt der Diktatur festgenommen, weil er halt sehr, sehr berühmt war, speziell in der so Arbeiterklasse und den einfacheren Leuten in Chile. Und ja, dem wurden erst die Hände abgetrennt, damit er keine Musik mehr machen konnte, und dann haben sie ihn in den trotzdem umgebracht. So wie durch Kader sind natürlich zig andere Leute festgenommen worden, viele auch ermordet oder einfach verschwunden, wie man das da genannt hat. 250.000 Menschen wurden festgenommen im ersten Jahr. Das entsprach 3% der Bevölkerung der Zeit. Von denen sind offizielle Angaben von 35.000 Tote, und das wird leider immer mehr, weil also nach Ende der Diktatur, so Mitte 90er, haben sie angefangen Massengräber zu finden, und es wird dann immer weiter aufgedeckt. Jetzt erst in den letzten 5 Jahren haben sie so offizielle Akten rausgebracht mit konkreteren Namen und Nummern. Und das ist halt leider immer noch ein Thema, was meiner Meinung nach nicht komplett irgendwie geklärt ist. Ja. Und es kommt halt immer mehr Informationen, aber ja, das ist ja auch, das ist halt lange her, aber trotzdem nicht so lange. Pinochet wollte natürlich ein Ordnungsmuster schaffen, wo alles sehr für das Land gilt und ein bisschen die Traditionen. Er hat versucht, so ein Bild zu schaffen von einem Chile mit einer Geschichte, die so ein bisschen erfunden war. Er hatte zum Beispiel dann als so Gegensatz zu Victor Jara dann auch versucht, so einen folklorischen Gruppierung zu schaffen. Das waren diese Huesos Quinteros. Und ja, die Texte sind halt irgendwie, Chile ist schön und alles ist toll und super, toll. Ja. Und diese ganze moderne Kunst, die in der Zeit in Museen zirkulierte, wurde erstmal so ein bisschen weggenommen, quasi alles, was zu wild und revolutionär galt, einfach ausgeschlossen, wurde einfach verbrannt. Und dann blieben halt einfach nur diese klassischen 18. und 19. Jahrhundert Bilder, wie sowas. Ja, das sind dann die Bilder, die dann im Museum für die schönen Künste dann aufgehängt waren. Ja, die Zensur wurde dann direkt deutlich, die Universität wurde besetzt, die ganze Bibliothek wurde erstmal aussortiert und alles, was nicht als beziehungsweise alles, was als links und revolutionär galt, wurde verbreitet. Ja, die Untertitel da, das sind diese Zitate von Nellie Richards, die hier während des Militärregimes hat diese sogenannte Ordnung in wiederholten manischen obsessive Weise Politik als Aktion und das Politische als Diskurs als Äußerung der Unordnung verfolgt. Sehr, sehr deutlich. Ja. Das hat natürlich geführt, dass diese ganze künstlerische Szene, auch speziell von den Leuten, die in der Uni aktiv waren, angefangen haben, sich ein bisschen zu fragen, was machen wir jetzt? Also man kann jetzt nicht mehr auf die Straße gehen. In der Zeit wurde eine Sperrstunde eingestellt. Ich glaube, ab 6 oder 7 Uhr durfte man nicht mehr auf der Straße sein. Und man hat gesucht, wie kann man jetzt trotz dieser ganzen Unterdrückung noch sich politisch äußern. Und das hat dazu geführt, dass auch die Literatur und die Kunst sich versucht haben, halt politisch aktiv irgendwie durchzusetzen. Weil diese klassischen Militanten schienen, die eher so auf die Straße gingen oder Pamphlete verteilt haben, die wurden alle sofort quasi enttarnt und alle festgenommen. Also war es halt sehr gefährlich, sich irgendwie politisch aktiv zu äußern. Und da ist halt wohl die Kunst dann sehr als diesen Ersatz sozusagen oder substituierendes Medium in Frage kam.
Weißt du, wie konsequent die Kunst auf Linie gebracht wurde? Man weiß es ja hier vom Dritten Reich, sofort alles praktisch auf der Regierung unterstellt und alles andere wurde sofort nicht mehr zugelassen. Also künstlerische Vereinigungen wurden aufgelöst und es gab nur noch die staatlichen Vereinigungen und Zulassungen. Oder auch in der DDR gab es auch dieses Moment, dass man als Künstler nur aktiv sein konnte, wenn man dieses staatliche Zertifikat hatte. Wie war das? Weißt du das?
Also, wie gesagt, das Ding ist eher so, also jetzt zum Beispiel hier diese Szene des Fortschritts, wie Nellie Richard das wie bezeichnet hat. Das waren alles eigentlich Leute aus einer gebildeten Oberschicht. Ne? Das waren jetzt nicht irgendwie Leute, die gesagt haben, so wie machen wir jetzt Kunst oder Politik, sondern das war eher so eine akademische Schicht. Und in Chile ist es so gewesen, die meisten Leute, die eingesperrt wurden oder die festgenommen wurden, waren die armen Viertel, weil die armen Viertel im Endeffekt halt das Herz dieser Volksunion waren. Ja, das waren die Arbeiter, die irgendwie sich, das waren ja die Reichen, die quasi diesen Putsch mitgeholfen haben. Das waren ja die Inhaber von den ganzen Lebensmittelfabriken, die quasi mitgeholfen haben, Sachen auszuschließen und diesen Notzustand herzustellen. Und dadurch, dass diese etwas reicheren quasi schon diesen Status hatten, okay, wir sind vom guten Teil der Gesellschaft, hatten die halt die Möglichkeit, sich mit dem Namen der Kunst trotzdem diese Politik zu tragen. Und das ist halt, was diese Szene des Fortschritts so versucht hat zu machen. Wir haben dann halt mit diesem politischen Diskurs zu sagen, so, wir wollen jetzt Kunst in Frage stellen und wir wollen versuchen, die Ordnung anzugreifen und die Autorität und so weiter. Aber immer mit diesem sehr, blöd gesagt, so künstlerischen Hintergrund. Sie haben eigentlich nie direkt sich an irgendeiner Partei oder irgendeiner politischen Aktivität so zugeordnet, weil es war halt immer sehr heikel zu sagen, ich mache etwas, was politisch ist. Weil sobald Politik so ausgesprochen wurde, war die Gefahr zu groß, dass man sofort als Kommunist einfach angeführt wurde. Und deshalb. Es gab jetzt nicht eine offizielle Künstlergruppe, es gab solche Sachen wie hier, diese Band zum Beispiel, das war eigentlich eine Erfindung von Pinochet. Die hat er quasi unterstützt, das war seine Propaganda sozusagen. Wenn man schöne Landschaftsbilder gemacht hat, dann hatte man kein Problem. Aber sobald es irgendwie hier ein Che Guevara im Bild vorkam oder irgendein linkes Symbol, dann war es eigentlich vorbei.
Ich möchte aber eine kurze vertiefende Frage stellen, also jetzt Richtung Wirtschaft. Ne? Mhm. Also weil Wender halt dann sozusagen ein bisschen neoliberalisiert hat während der Zeit, dann bedeutet das normalerweise, ich bin gerade bei Lebensmitteln auch darauf aufmerksam geworden, ne? Also dann, dass dann jetzt nicht Rewe und Edeka da irgendwie ihre Läden aufmachen oder so, aber zum Beispiel in den Medien. Es ist ja dann normalerweise auch wahrscheinlich, dass da bestimmte Kräfte irgendwie sozusagen dann in die Lücke drängen irgendwie und dann da ihre Sachen aufmachen. Ist das dann nicht passiert? Also weil mir wirkt das halt so von den Staatskünsten und so eher wie eine... Also der macht dann jetzt Flanke auf, in die man überhaupt reingehen kann. Ne? Wenn er nur noch irgendwie so Volkskunst im sehr traditionellen Sinne macht.
Ja.
Meistens laufen irgendwie halt sozusagen irgendwie so Neoliberalisierungssachen ja dann so ab, dass dann bestimmte Konzerne da reingehen und dann über ihre Medien, ne, dann auch quasi, sagen wir mal, eher Musikvideos abspielen oder so, als also das deckt sich nicht ganz mit dem Bild irgendwie von dieser, ne, sehr traditionellen Volkskunst. Kannst du da was zu sagen, wie das abgelaufen ist? Also weil ich kann mir nicht vorstellen, dass das dann auf dem Fernsehen auch nur irgendwie immer solche...
Nein, also es ist jetzt nicht, dass jetzt so ein total rückschrittliches Chile-Bild dann kam. Die wollten natürlich groß sein und modern und alles mögliche. Aber man muss auch sagen, Chile ist ein eigentlich, blöd gesagt, dritte Weltland in der Zeit gewesen. Es ist ein armes Land gewesen und das ist auch der Grund, wieso Allende irgendwie was Tolles da geschafft hat, weil eigentlich hatte Chile bis zur Zeit des Putsches eine richtig schöne Entwicklung geschafft, wo es echt bestimmte Grundlagen für die Bevölkerung geschaffen wurden, dass Kinder irgendwie Nahrungsmittel bekommen haben, Bildung und eigentlich das ganze Agrarprogramm, das war ja auch einer der ganz großen Gründe, wieso sich viele Leute dagegen gestellt haben, weil er hat einfach das Land aufgeteilt und hat gesagt, so, es ist egal, ob du irgendwie 20 Hektar Land besitzt, wir zahlen das jetzt auf. Ne? Das ist jetzt irgendwie, da gibt es hier die verschiedenen...
Ich wollte nur fragen, ich spitze nochmal zu, war die Kulturwirtschaftspolitik sozusagen dann eher eine staatliche Staatskunst und Co-orientierte? Oder hatte die eher einen Charakter, der dann auch neoliberal war? Das
war zu schützen. Das war eigentlich eher so die zweite Option. Also ich würde sagen, der Kunstmarkt auch war dann halt einfach, man hat eine Galerie gehabt und man hat schöne Bilder aufgehangen und dann kamen reiche Leute und haben das gekauft. Und im Museum wurden Bilder ausgestellt von Sachen, die schön und toll sind.
Inhaltlich halt so immer in die Richtung.
Klassischer
Bilder. Aber auch aus selbst... aus vorauseilendem Gehorsam sozusagen, eher als gelenkt durch...
Ja, also der Staat hat jetzt nicht da irgendwie ein großes Kunstprogramm gestartet.
Ja, das war meine Frage, inwieweit ist das
zentral? Das ist jetzt nicht, das eigentlich eher nicht.
Also nur wenn sie aufgefallen sind, dann oder agiert.
Genau,
also
es war halt, es war ihnen den Staat, also dieser Diktatur war es halt wichtig, dass es keine Revolte starten
ne? Keine politische Kunst genau. Gegen sie.
So, ich werde jetzt weiter von dieser Szene an Sarah ein paar Beispiele geben. Die erste, das ist jetzt die literarische Schiene gewesen, die ich sehr interessant fand, sind die Hieros el Apocalipsis, also die Stufen der Apokalypse, wäre dann die Übersetzung. Das waren diese zwei Schriftsteller, die hatten eine sehr eigene Art zu schreiben. Und zwar, wir haben viele, also den Wortschatz des homosexuellen Milieus quasi so rausgebracht und halt Bücher geschrieben mit verschiedenen Geschichten. Lemuel hat ein ganz bekanntes Buch geschrieben in Chile in der Zeit, das hieß Ich habe Angst, Toledo, also der Bullen, wie heißt das, auf dem Bullen-Arena hier, die Bullen abschließen.
Ach, Stierkampf.
Stierkampf. Ich hab Angst, Stierkämpfer oder sowas. Das wäre die Übersetzung. Und es handelt über einen Mann, der mit einem Widerstandskämpfer, der halt politisch aktiv war von der linken Militantenschiene und wie die zusammen versucht haben, Pinochet zu ermorden. Das ist halt dann so ein bisschen Fantasie plus ein paar Fakten, die da geschehen sind. Und halt ein bisschen den Einblick geben, wie hat so eine sehr verfolgte, weil natürlich Homosexualität da komplettes Tabu war. Chile ist ein Land, was schon immer sehr christlich geprägt war und dann noch mit einer sehr strengen rechten Diktatur, die auch natürlich alles, was nicht als die Norm galt, verfolgt hat. Das war halt sehr hart für halt alles, was jetzt nicht hetero war. Ne?
Wie konnten die publizieren?
Wann ist das erschienen?
Ja, das ist es halt. Die haben alles immer in sehr kleinen Kreisen gemacht. Diese ganzen Veranstaltungen, dadurch, dass es halt diese Sperrstunde gab, die Leute sind quasi von einem Ort zum anderen gefahren, die haben sich in Häuser getroffen, die haben sich in kleinen Kellern getroffen und haben dann halt diese ganze Geschichte immer sehr versteckt gehabt und trotzdem halt sich getroffen. Und nach der Diktatur wurden halt sie zum Beispiel am meisten so abgefeiert, weil dann konnte man halt sagen, ja, wir haben uns eigentlich schon die letzten 10 Jahre immer getroffen und hier, dann gibt es diese Bücher und dann konnte man die auch veröffentlichen.
Aber zu Zeiten der Diktatur haben die praktisch nicht publiziert. Das war immer ein kleiner Untergrund.
Ja, also die haben natürlich geschrieben, es gab die Bücher, aber es wurde jetzt nicht groß veröffentlicht. Ja, sozusagen. Dann gibt es eine andere Schiene, das waren die ganzen Leute, die ins Ausland gegangen sind, wie zum Beispiel Elias Arasme. Und die versucht haben, von außen aufmerksam zu machen. Und dadurch konnte man halt ein bisschen direkter sein und wie gesagt, also die trotzdem versucht noch mit so performativen Akten die Situation in Chile zu gestalten und halt von internationaler Ebene aus Druck zu schaffen, um die Situation dort darzustellen. Ja, zum Beispiel hier in Paris dann ausgestellt und ja, man muss sagen, dass es auch viel geholfen hat. Also es gab künstlerisch viel Aktivität, die sich solidarisch Chile in der Zeit gewidmet hat. Carlos Lepe ist auch so ein Spezialfall. Das war wieder so eine eigentlich sehr von einer reicheren Familie und der hat halt versucht, diese typische 80er-Performance-Geschichte auszuspielen. Und ich glaube, Nelly Richards hat ihn mit in diese Szene eingefasst, weil er halt in künstlerischen Bereich sehr abgefeiert wurde. Also der hat halt in kleinen Galerien seine Performances gemacht und war halt sehr beliebt in der Zeit. Und ich finde ihn halt sehr speziell, weil er hat halt mit seiner ganzen performativen Aktion schon irgendwie sehr diesen Schrecken und diese Unterdrückung kritisiert. Aber als dann die Diktatur vorbei war, hat er sich halt komplett dem privaten Kunstsektor gewidmet und quasi seinen ganzen Kampfgeist so ein bisschen zur Seite gelegt. Und ja. Und das ist halt ein bisschen mit dieser ganzen Szene passiert. Und das ist, glaube ich, auch der Grund, wieso diese Szene halt komplett vergessen wurde.
Ich habe kurz gefragt, dass du mal nur davon sprichst, als die Diktatur beendet war, meinst du 1990?
Ja, ungefähr. Also das Plebiszit.
Weil also quasi zu dem Zeitpunkt, wo Pinochet nicht mehr als Diktator, sondern als Senator.
Genau. Also ab 1990 gab es eine sozialistische Regierung. Es war nicht mehr Diktatur. Es galt unter einem Namen, es war oder Mitte links, aber es war halt nicht mehr eine Diktatur. Und Pinochet wollte halt eigentlich, das ist ja so geschehen, er hat ein Plebiszit gemacht, um sich selbst als Präsident zu wählen zu lassen. Und am Ende kommt noch ein Bild davon, dann könnt ihr noch sehen. So, jetzt kommen wir zum eigentlichen Kern dieses Vortrags. Das ist diese Gruppierung hier, die heißen Collectivo Acciones de Arte, Kollektiv für Kunstaktion oder Aktion der Kunst. Das waren So, Lutti Rosenfeld und Juan Castillo, das waren Künstler. Fernando Balcells, das waren Soziologe. Diamela Dib und Raúl Zurita, das waren beide Dichter. Und ich finde es halt sehr interessant, weil diese Leute sich zusammengetroffen haben mit der Voraussetzung, wir müssen irgendwas machen. Die Kunstszene ist total banal. Politisch können wir wenigstens machen. Was machen wir? Wir müssen irgendwie was machen, das geht nicht so weiter. Und ja, wir haben halt einfach versucht, halt Aktion zu schaffen. Und ich finde das schon mal sehr heroisch für die Zeit. Die Gruppe hat sich 1979 gebildet und das gilt eigentlich noch als Terrorzeit in der Diktatur. Es gab die ersten 10 Jahre, waren die eigentlich härtesten. So Ende der 80er war es trotzdem noch schwierig, aber die ersten 10 Jahre waren eigentlich die harten Jahre der Diktatur, weil da auch richtig aktiv verfolgt wurde, gefoltert wurde, um halt quasi Leute zu enttarnen. Das heißt, eine Person wurde festgenommen, wurde gefoltert, nachgefragt, kennst du den, wer ist da drin, was macht der, wo kann ich den finden und so weiter. Und trotz dieser ganzen Vorgeschichte haben die gesagt, nee, wir machen jetzt irgendwas, weil wir können das machen und wir machen das. Dieses Buch habe ich mir genommen als studienzweckmäßig, weil also Nelly Richards hat auch ein bisschen über die geschrieben, aber Hubert Neustadt hat so eine längere Studie über die gemacht. Und das ist eigentlich sehr übersichtlich, leider ist die auch nur auf Spanisch. Der Name Galeria, also jeden Tag, die Entstehung einer sozialen Kunst. Gala haben sich sehr an diese Gruppierung gewidmet. Die heißen Brigadas Ramona Barra und die haben während dieser UB, also dieser Volksunion, haben die halt die ganze ja, propagandistische Kunst sozusagen dargestellt und haben überall in den ganzen Armviertel halt große Bilder gemalt und so ein bisschen den Geist dieser Volksunion malerisch darzustellen. Und die wurden direkt weggestrichen, also sobald die Diktatur stattgefunden hat, wurden alle Bilder von denen verstrichen. Und dieser Akt, weil die haben trotzdem noch weitergemalt nach der Diktatur und dieser Akt, was zu malen, was quasi schon klar war, dass es weggestrichen wird, fand Gala als Inspiration sehr wichtig, um ihren politischen Geist zu zeigen. So, die erste Aktion, die Gala veranstaltet hat, war, um nicht vor Hunger in der Kunst zu sterben. Am 3. Oktober 1972 haben die Mitglieder 100 halbe Liter Milchtüten in einem armen Wohnviertel an verschiedenen Familien gespendet. Die Idee dahinter war, die leeren Tüten zurückzugeben, um die in einer Galerie als Arbeitsmaterial für andere Künstler zu verwenden. Und die Objekte danach auszustellen. Gala hat immer einen Diskurs geschaffen, mit dem die versucht haben, das öffentlich an die Kunstszene so zu zeigen. Und weil die halt das irgendwie vertreten mussten, um überhaupt an Gelder und so weiter zu kommen. Einer der Gründe, wieso ich Gala genommen habe, ist, weil die von sich aus sehr viel Geld in diese künstlerischen Aktionen reingesteckt haben. Die haben zum Beispiel die ganze Milch gesponsert gekriegt, haben durch persönliche Kontakte zu den ganzen Milchfabriken, wir hatten jetzt Sobrol, ist einer von den großen Milchindustriefabriken gewesen, und die haben quasi das spendiert, obwohl schon so ein Akt total verboten gewesen wäre, haben die durch diesen künstlerischen Diskurs das trotzdem geschafft.
Ich habe eine Frage. Wie haben die ihren Lebensunterhalt? Ist der durch die Kunst oder durch Erwerbsarbeit?
Ja, das ist eine gute Frage. Also, so wie ich das kenne von vielen zeitgenössischen Künstlern in Chile, die Familie sorgt. Ne? Also da
ab und zu mal was arbeiten und größtenteils genau. Auf einem solidarischen Netzwerk.
Ja.
Aus Familie.
Also wenn man die Namen schon liest, dann merkt man halt, das sind jetzt nicht die armen Leute gewesen. Das sind alles Leute, die halt, wie gesagt, sonst hätten die auch das alles nicht veranstaltet. Ne? Also man muss auch sagen, leider ist das so gewesen, dass auch die arme Schicht auch dooferweise ungebildet beschützt ist, weil die halt auch keine Chance hatten, sich zu bilden und einen Diskurs zu schaffen, den man quasi durch die Akademie irgendwie erreicht. Ja. Weil die haben immer einen Text dazu geschrieben und die haben versucht, das irgendwie theoretisch als Kunst zu verkaufen, sozusagen. Und in dieser Aktion ist halt das Interessante, dass die halt auf jede Milchtüte draufgeschrieben haben, halber Liter Milch. Und halber Liter Milch ist das große Versprechen von Allende gewesen, dass jedes Kind in Chile einen halben Liter Milch täglich bekommen kann. Und das ist schon als erste Aktion, erstens als Kunst, einen solidarischen Akt, armen Leuten Milch zu geben, die schon eh richtig unterdrückt wurden. Dann eine direkte Referenz an einen eigentlich politischen Akt von der Regierung zu machen, die ja quasi zerbombt wurde. Und das als Kunst in der Öffentlichkeit, dann haben die gleichzeitig in einer Zeitschrift, das ist so eine Tageszeitschrift gewesen, diesen Text geschrieben, sich vorzustellen, dass diese Seite komplett weiß ist, sich vorzustellen, dass diese Seite weiß ist, wie die Milch, die täglich konsumiert wird, sich vorzustellen, dass in jeder Ecke Chiles der Konsum von Milch vorenthalten ist, wie weiße Seiten, wie zu grün sind. Und dann haben sie auch noch für sich vor ein UN-Gebäude gestellt und diesen, eine Aufnahme abgespielt von diesem Text, den sie als Neues in der Lehre gezeigt haben, das ist von Dorf, der quasi ein Aufruf war, wieder aufmerksam zu machen, dass in Chile halt Mord und Folter und Terror angeschehen ist. Und all das in dieser Zeit zu schaffen, ist halt echt sehr gewagt gewesen. Und sie haben auch keine Probleme gekriegt. Und das alles durch diesen Kunstdiskurs. Und ja, das ist halt das, was ich so toll an der Figur fand. Ja. Am Ende haben die das in einer Galerie ausgestellt und haben eigentlich alles zusammengefasst. Den halben Liter Milch, also die leeren Tüten, das Tonband von dem UN, also von dem Diskurs, was vor dem UN-Gebäude abgeschrieben wurde, die Zeitschrift, wo die weiße Seite drin war, und dann haben sie noch auf dem Deckel ein sehr, ja, würde ich auch sagen, deutlichen Satz drauf geschrieben. Ein zeitgenössischer Künstler der Zeit hat dann noch dazu so geschrieben, das war halt sehr, auch von der Kunst aus her, sehr interessant zu sehen, weil halt wie diese ganze Szene immer versucht hat, diese Ordnung ein bisschen zu hinterfragen, halt eine Box voll verrottender Milch zu sehen, war halt sehr, ja, sehr prägnierend. Und dann noch mit halt so einem Satz wie, ja, dass das Volk keinen Zugang zu Milch hat. Und dann steht da die verrottende Milch. So, ich gehe zur zweiten Aktion. Die war ziemlich eine Woche später quasi. In Szenevergebung haben die mit der gleichen Milchmarke, die haben halt dieser Marke auch dieses Kunstkonzept vorgestellt und haben ihnen gesagt, Leute, wir machen jetzt hier die nächsten Tage was ganz Tolles und eure Marke wird überall abgefeiert werden und wenn ihr nicht macht, dann macht ihr richtig schön Werbung für euch. Und die haben das halt dann auch geschafft und wir haben 10 Lastwagen, also die haben eine Parade gemacht mit 10 Milchlastwagen und haben gleichzeitig den Eingang vom Museum der Schönen Künste mit diesem weißen, mit dieser weißen Leinwand zugeschlossen. Das war eigentlich ein eher sehr konzeptioneller Akt. Nelly Richard hat das so bezeichnet, als Skala, die Fassade des Museums streicht, blockiert sie praktischerweise den Eingang. Sie üben dann eine doppelte Zensur auf die künstlerische Institution aus. Sie zensieren das Monument als Museum, also gegen diese Sakralisierung der Kunst der Vergangenheit, die ja quasi dann nur auch ausgestellt wurde, weil, wie gesagt, modernere Sachen ein bisschen zu rebellisch galten. Und dann nochmal als chilenisches Museum, weil dies quasi sozusagen diese chilenische Diktatur symbolisiert hat. Und haben dann versucht, und deshalb der Name 10 Verkehrung, halt, dass die Leute, die ans Museum vorbeigehen, sagen, oh, es ist zu, und quasi eine Art Spiegel machen, indem sie die Straße, wo die ganzen paradische Reihe von Milchwagen vorbeifuhren, als neues Kunstwerk betrachtet. Und also offiziell ist das jetzt nicht so gewesen, aber ich, meiner Meinung nach war es trotzdem wieder so ein bisschen diese ganze Aktion von der Milch und die Milch als solches dann wieder so ein bisschen darzustellen, den Leuten zu verstehen zu geben, hey, wir haben hier ein hartes Armutsproblem und halt wieder dieses Problem ein bisschen um den Leuten für eine längere Zeit klar zu machen.
Ich habe mal eine Frage, wie ist denn diese Kunst überhaupt verstanden worden von der Gesellschaft? Die ist ja wahrscheinlich nicht als politische Kunst verstanden worden, sonst hätten sie doch Probleme bekommen.
Genau, das ist ja halt das Interessante an der ganzen Sache. Ja. Man muss auch sagen, viele Leute haben es halt auch nur als Kunst gesehen und die hatten andere Probleme und dann sind die einfach vorbeigelaufen.
Die haben es nicht verstanden, ganz einfach.
Die haben einfach gesagt, ja, was soll ein weißes Leinwand vom Museum?
Genau.
Ja. Und wenn, also man muss auch sagen, viele Sachen waren ein bisschen sehr gewagt. Also die Aktion mit dem Lastwagen hatte schon, ich will jetzt nicht das falsch benutzen, aber hatte schon so ein bisschen einen Trigger-Effekt, weil in der Zeit, als der Putsch war, gab es eine riesen Panzerparade. Also die sind auch mit Panzern von den Gebäude gekommen. Und was die danach gemacht haben, also die Gruppe jetzt, die haben halt erstmal diese Parade von Lastwagen. Man konnte es vielleicht auch so ein bisschen andeuten, so, oh, okay, die Polizei kam immer in den Lastwagenballon an, um Leute festzunehmen. Und die haben ja ziemlich harte Razzien dann auch veranstaltet in so armen Vierteln. Und dann war halt diese Kolonne von Milchwagen auch so wieder so ein, was soll das jetzt heißen? Ist das jetzt bedrohlich oder ist das jetzt, was soll das? Und ich glaube, für den normalen Bürger ist es halt keiner von den Aktionen sehr verständlich. Und die Leute, die also Milch...
Wenn du sagtest, dass diese halbe Liter Milch in der Aktion davor, dass das ein deutliches Zeichen an das Versprechen von Agnete war, also das
klar.
Kann ja an niemandem vorbeigehen.
Aber man muss auch sagen, diese Aktion wurde natürlich, das haben die Leute in dem Viertel, die Milch bekommen haben, die haben es natürlich mitbekommen und Okay. Die konnten es bestimmt dann auch so lesen, als okay, cool, das ist eine Widmung an Agnete. Aber das wurde
auch, doch auch dokumentiert für die
Ausstellung. Es wurde dokumentiert, aber diese ganze Aktion, die wurde natürlich nicht in den Medien groß veröffentlicht. Und Ja. Das ist halt schon dann das einzige Problem gewesen. Und ich glaube, das ist auch der Grund, wieso wir dann kurz später danach diese Aktion mit dem Milchwagen gemacht haben. Weil sowas konnte man, das war klar, das ist ein Tagesakt gewesen. Die haben zwar eine Tageszeitschrift da mit eingebunden. Aber dann hat man das gesagt und dann hatte man auch natürlich Schiss, irgendwie zu sagen, ja, wenn das so ist, als wieder mit der Agenda-Aktion. Ne? Und es ist alles dokumentiert und man kann auch jetzt noch die ganzen Akten davon finden. Aber in der Zeit war es halt eine kurze Aktion. Ich meine, auch die Ausstellung, die lief dann bestimmt 2-3 Monate in der kleinen Galerie. Aber so richtig offen konnte man das natürlich auch nicht machen. Ja, die Aktion, die ich meinte danach, war die hier. Das war eigentlich die gewagteste sozusagen, weil die dritte Aktion, O Südamerika, am 12. Juli 81, hat das Kollektiv 400.000 Flugblätter aus 6 Flugzeugen über die Stadt Santiago fallen lassen. Hier haben die eigentlich ihren politischen Diskurs quasi so offen gemacht. Und wie gesagt, die haben nie so richtig militant versucht, irgendwie einen Aufruf zu machen, Leute, wehrt euch oder so weiter. Sondern ihr Ziel als Kollektiv war zu sagen, Kunst und das nach, wie heißt der, Wolf Fostel? Der hat einen.
Wolf Fostel.
Fostel hatte diesen Satz, wir sind Künstler, aber jeder Mensch, der für die Erweiterung, auch wenn sie nur geistig ist, der Lebensräume arbeitet, ist auch ein Künstler. Und dieser Text von Aisu America hat mit dieser Frage, also mit dieser Aussage quasi, so die Leute versucht aufmerksam zu machen, es liegt an euch, euer Leben schöner zu gestalten. Und diese Verschönerung, das ist Kunst. Und eigentlich sind wir alle Künstler. Und als Künstler ist es unser, quasi die Arbeit, gewöhnliche Lebensebenen zu erweitern, ist die einzige Kunstinszenierung, die einzige Ausstellung und das einzige Kunstwerk, das lebt. Und man muss auch vorstellen, das war halt trotzdem so ein bisschen ein Versuch zu sagen, so unterschwellig, Leute, wir sind in der Diktatur und das kann nicht so weitergehen, aber halt als Kunst wieder verkauft. Und das ist halt auch ein bisschen witzig, weil dieser ganze Akt, die Flugzeuge überhaupt über Chile fliegen zu lassen, das wurde verkauft als Landart. Das ganze Projekt, Flugblätter über Santiago fliegen zu lassen, da sieht man ein bisschen, ob die Blätter fliegen. Die Genehmigung hat Lotti Rosenfeld bekommen, als die der quasi Luftarmee Schreiben geschickt hat, hat gesagt, wir machen hier ein Projekt, ein Kunstprojekt. Das ist ein Landartprojekt, was im MoMA ausgestellt wird. Und damit wird Chile ganz schön in deinem Ausland dargestellt. Und dann haben wir gesagt, ja, auf jeden Fall. Und dann haben die sowas machen können. Und das ist halt auch wieder so eine ganz gewagte Sache.
Die Armee wusste aber den Freiabwurf Bescheid.
Ja, die haben das zulassen. Also die wussten, die haben natürlich einen Wechsel bekommen, die wussten, was rausgeschmissen wurde, aber dadurch, dass es halt nicht ein direkter Aufruf war, sondern es als Landart verkauft wurde und es ein sehr poetischer Text am Ende rauskam, wurde es nicht direkt irgendwie gebannt.
Wobei es ein eindeutiges Statement für Meinungsfreiheit, also...
Ja, also man muss auch dazu sagen...
Die DDR hätte anders reagiert.
Die Leute waren jetzt, also ich muss zugeben, die Diktatur, die waren jetzt nicht die hellsten Leute.
Scheint so.
Ist ja meistens so.
Ich glaube, wenn ich kurz dazwischen rufen darf, ich glaube, das ist das, was uns im Moment so irritiert, weil das, was die da machen konnten, wäre in der DDR nicht gelaufen. Das ist schon eindrucksvoll.
Ja.
So, ich meine, so, du hast jetzt gesagt, das Regime war zwar brutal, aber doof.
Ja, es war auch brutal und doof.
Ja,
aber eine Sache ist halt wichtig. Ne? Also diese ganzen Künstler, und das ist eigentlich auch so ein bisschen die Kritik, die viele an denen hatten, ist, es sind schon der elitäre Teil der Gesellschaft gewesen. Ne? Es waren Leute aus guten Familien, renommierte Namen, irgendwie internationale Namen und das hat denen dann schon, die hatten halt, wie heißt das richtig?
Gesellschaftlichen Status, durch den die auch geschützt waren?
Ja, erstens das und die waren privilegiert einfach. Ne? Also die konnten sich erstens Sachen leisten, die sich nicht der einfache Bürger leisten konnte und die konnten auch Sachen sagen, die man halt in dieser Zeit nicht so offen sagen durfte und haben einfach dieses Privileg ausgenutzt und gesagt, Leute, wir können das machen. Es ist gefährlich, es ist halt nicht irgendwie, dass wir alles machen können, aber wir können es halt versuchen und wir können es so lange rausziehen, bis wir irgendwann Probleme kriegen. Und das haben die ja auch gemacht. Und die haben gesagt, okay, wenn wir jetzt diese Aktion mit den Flugzeugen machen, brauchen wir eine staatliche Genehmigung. Und wir brauchen am besten auch von der Flugarmee halt die Genehmigung, weil wir fliegen halt über Chile. Und das war eine Zeit, wo das Militär auch sehr präsent war. Ne? Und die hatten überall Angst. Und dann gab es, also das ist jetzt nicht direkt mit denen zu tun, aber da gab es ja auch einen Streit mit Argentinien. Und also das Militär war sehr präsent. Und man musste halt diese Sachen übergehen, um solche große Aktionen zu machen. Und eine Genehmigung dafür zu kriegen, das glaube ich, war halt echt nur möglich, dass Lotti Rosenfeld drauf stand, dass sie das mit MoMA Verkauf und Chile als großes Land darstellen und ja, und ein bisschen damit rechnen, dass die Leute so doof waren, dass sie auf sowas dann ohne sich das...
Und ist es im MoMA gelandet?
Ja. Es wurde ja, und da muss ja auch noch, alle diese Aktionen wurden alle gefilmt, fotografiert, aufgeschrieben. Jede Aktion hat ein fettes Manifest von dem, was die damit eigentlich sagen wollten. Die haben alles richtig schön ausstudiert und ich glaube, da ist halt auch das Interessante dabei, dass es halt nicht nur der klassische Künstler war, der ein schönes Bild gemacht hat, sondern es war halt auch eine wissenschaftliche Arbeit dahinter. Es gab dann auch, wie schreibt man das jetzt? Hatten halt diese, das waren ja auch also studierte Leute, ne? Auch die zwei Dichter und Dichterinnen, die da drin waren, die haben halt eine Sprache, die konnten halt schön mit der Sprache umgehen. Ne? Und halt, das waren halt so verschiedene Inputs, die halt dann das ganze Konzept auch gut verkaufen ließen.
Du sagtest, dass sie stark kritisiert wurden, aber also wurden die dann eher kritisiert, weil sie eben wegen ihrer Privilegien oder weil sie
genau.
das ausnehmen konnten oder so.
Also kritisiert
aber ich jetzt eher in der modernen Zeit, dass kritisiert ja? wurde dann, dass sie sich dann eher so an die elitären gebildeten Kreise im Ausland oder so eigentlich wenden. Und vielleicht die Reaktion gar nicht so bei der Bevölkerung in dem Sinne ankam. Also das
also könnte ich mir eher... Die Kritik kommt natürlich nicht in der Zeit.
Also ja, im Nachhinein.
Im Nachhinein und die kommt halt, weil sie so privilegiert waren, weil sie auch im Ausland viel sich gezeigt haben. Und quasi diese Situation, und das finde ich halt dann auch ein bisschen unfair ihnen gegenüber, weil die wurden halt auch kritisiert mit sozusagen...
Also hätten die jetzt arm sein müssen, dann nicht kritisiert zu werden.
Zum Beispiel, und das finde ich dann ein bisschen doof, ne? Weil die wurden zum Beispiel kritisiert, dass sie das arme Viertel ausgenutzt hätten, dass sie gesagt haben, wir haben die zum Kunstwerk gemacht, was sind die denn für welche, die jetzt einfach kommen und die armen Leute als ein Kunstwerk betrachten und das ist doch voll die Objektivierung und das geht doch gar nicht und es ist halt schwer und die wurden auch im Ausland sehr kritisiert, weil auch diese ganzen Diskurse, das sind ja so diese ganze Aktionskunst, die war ja schon früher aktiv. Und die kam ja quasi als dann so Nachahmer von diesen ganzen Aktionen. Und da wurde leider immer ein bisschen der Kontext nicht mitgelesen. Und das ist halt wichtig, dass man sieht, okay, diese Leute haben zwar Kunst im Ausland gezeigt und waren auch da. Und sie sind auch immerhin wieder dann raus. Also als die dann im MoMA waren, sind die natürlich nach New York geflogen. Aber die waren trotzdem hier und haben die Sachen, also da in Chile gemacht und waren dabei. Und man muss halt trotzdem verstehen, okay, vielleicht hätte es noch besser gewesen sein können und vielleicht hätten sie es irgendwie geschafft, indem sie die Leute nicht so objektiviert hätten. Aber trotzdem haben sie das geschafft und haben eine Aufmerksamkeit geschafft. Und das speziell, also am meisten haben sie es mit dieser Aktion gemacht. Lennon Mass, das war meiner Meinung nach der deutlichste Gegenruf. Und da haben die sich schon direkt also anonym machen müssen, weil das war ja quasi schon so ein direkter Aufruf gegen die Diktatur. Also im Nomads haben die im Manifest als letzten Satz geschrieben, diese Kunstarbeit hat nach dem 10. Jahr der Militärdiktatur angefangen und wird so lange existieren, bis diese aufgehört hat.